So, die waren nicht speziell wegen den Menschen da, sondern haben da wirklich irgendwelche Proben genommen. Und die kamen von weit her und die haben immer so Sprünge gemacht. Also es wirkte so ein bisschen, als wenn die da irgendwie einen Antrieb getestet hätten. Und da kam eben raus, das ist eine Art Sender gewesen, der medizinische Informationen übermittelt hat. Weil die wollten Daten über völlig durchschnittliche Menschen sammeln. Aber wir haben nochmal geschaut, wo kommt es eigentlich her? Und da kam dieses Bild hier. Das war ja, ein ziemlich solides Gebäude mit Fenstern. Und das war auf einer Planetenoberfläche, die eindeutig anders als die Erde aussah. Mhm. Es gibt auch nicht die eine Gruppierung. Offenbar ist die Erde sehr wertvoll. Nicht unbedingt, ich sag mal, nur die Menschheit. Er sollte eigentlich den Planet beschreiben, aber das Raumschiff, was zwischendurch irgendwo rumflog, war interessanter. Diese Wesen, die waren dann tot. Also die schwebten dann da tot in ihren Kapseln umher.
Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit-Podcast. Jetzt schon zum zweiten Mal mit dabei der Stefan Franke. Stefan Franke ist Remote-Viewer, schon super lange dabei und hat genau wie ich ein Interesse an den Mysterien der Welt, sei es Vergangenheit, Zukunft, aber auch die Frage, wer oder was uns hier eigentlich besucht. Und genau das soll so ein bisschen der Themenschwerpunkt heute sein. Denn seit 2017 lässt es sich im Prinzip nicht mehr leugnen. Ja, der Mainstream hat die UFOs oder mittlerweile UAPs, wie sie heißen, ganz klar gesagt, das US-Militär sieht Sachen, die sie nicht zuordnen können. Also wir werden hier irgendwie besucht. Und mittlerweile ist David Grush vom US-Kongress auch aufgetreten unter Eid und hat vermutlich mit der Rückendeckung hochrangiger Politiker, aber auch Geheimdienstmitarbeiter eben ausgepackt. Und jetzt geht es im nächsten Schritt für mich um die super interessante Frage eben, wer kommt uns hier besuchen? Werden wir überhaupt besucht oder sind diese Wesen vielleicht sogar schon auf der Erde mit uns zusammen, vielleicht viel länger? Und alle Facetten, die da dranhängen, wollen wir heute so ein bisschen erkunden. Und da ist das Remote Viewing natürlich eine super Technik, die ich auch schon ausprobieren durfte. Ja, von der Authentizität, von den Ergebnissen habe überzeugen lassen, denn wir haben eine Session mal durchgeführt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe da angefangen, Sanddünen zu zeichnen und so ein Inselszenario. Und dann im zweiten Schritt auch eben so spitzes Gestein und dann diese Lava und so weiter. Und dann das Ergebnis war eben der Stromboli, Sizilien, ja, dieser Vulkan, aber auch eben die schöne Ferieninsel. Und also diese Ergebnisse waren dann doch jenseits von Zufall. Von daher kann ich selbst bezeugen, dass man da wirklich authentische Ergebnisse rausbekommt. Und vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Sätze zum Remote Viewing, wo es herkommt und ja, was er alles damit macht. Und dann würden wir einfach ins Thema starten, wenn du Lust hast. Ja, hi Stefan, wie geht's dir?
Ja, hallo. Lange nicht gesehen oder halbes Jahr oder so war das. Auf jeden Fall, ja, viel passiert seitdem, viel zu tun, viele Seminare, Rechercheaufträge, ein Umzug war zwischendrin, also ja, immer gut zu tun. Mhm. Und ja, das Remote Viewing an sich, das hat seinen Ursprung eigentlich im Militär und Geheimdienst. Und das war damals so Ende der 60er, Anfang der 70er, gab es halt Gerüchte, dass die Sowjets an sowas forschen. Also außersinnliche Fähigkeiten zur Psychspionage einsetzen. Und es gab wohl auch einige Spionagefälle, die sich anders auch nicht erklären ließen. Mhm. Muss bedenken, die Satelliten waren damals noch nicht so gut. Also man konnte jetzt nicht aus einem hohen Orbit eine Zeitung lesen oder so. Und ja, manche Dinge kann man eh nicht mit dem Satelliten sehen. Und ja, dann hat man halt geschaut, ist da was dran oder ist es einfach nur Desinformation? Und deshalb hat man eine ja, kleine Forschungseinheit gegründet im Stanford-Institut. Und die sollten erstmal herausfinden, funktioniert das überhaupt? Ist da was dran? Dazu haben die sich verschiedene ja, medial begabte Personen geholt, zum Beispiel Ingo Swann und Pat Price. Und dann haben sie es auch an, ja, ich sag mal, ganz normalen Bürgern probiert, die halt noch nie auf sowas getestet wurden. Und da hat es genauso gut funktioniert. Und als es dann letztlich ja, erwiesen war, also durch strengste wissenschaftliche Protokolle und Prozeduren, viel strenger als in anderen Bereichen, wo irgendwelche Sachen zugelassen oder gefundet werden, hat man dann quasi gesagt, okay, das ist brauchbar. Dann hat man eine Einheit in Fort Meade gegründet, in Maryland, vom Army-Geheimdienst. Das waren dann so die ersten, ich glaube, es waren 12 insgesamt Remote-Viewer, die da ausgebildet wurden. Und die haben dann bis in die 90er Jahre hinein ja, Psychspionage damit betrieben. Und dann kam das Thema durch verschiedene Faktoren an die Öffentlichkeit, wurde natürlich offiziell dann als unbrauchbar hingestellt, nachdem es über 20 Jahre lang auf jährlicher Basis finanziert wurde. Merkwürdig. Und ja, dann haben die Veteranen von damals fingen gleich an, Zivilisten das beizubringen und ja, Demonstrationssessions im Fernsehen zu machen und so. Und ja, da ist das eigentlich recht bekannt geworden. Und dadurch hat sich dann auch schnell dieses Statement widerlegt, dass es nichts bringen würde, weil es wurde ja auf jährlicher Basis finanziert. Es gab hohe Militärauszeichnungen für die Beteiligten, ganz explizit für deren Remote-Viewing-Tätigkeit. Also ja, es ist einfach so ein sogenanntes Whitewashing gewesen, dass keiner mehr nachfragt. So, und ja, auf diesem Weg kam das dann auch recht schnell in den deutschsprachigen Raum. Und ja, ich bin sozusagen von der Generation Skype, wie sich das damals genannt hat. Wir waren somit die Ersten, die das online über Video Messenger und so gemacht haben. Das Problem war nämlich tatsächlich immer, es gab so wenige Remote-Viewer, dass man sich im Prinzip geografisch sehr weit auseinander immer treffen musste. Das ging dann vielleicht ein, zweimal im Jahr. Und ja, das Internet mit Video Messenger hat es eben ermöglicht, dass man auch auf die Ferne Sessions machen kann. Und ja, so ging das damals los. Ja, und meinerseits habe ich mich dann 2016 damit selbstständig gemacht und biete eben seitdem Ausbildungen und Rechercheaufträge damit an. Ja, das war jetzt eine ganz kurze Story.
Ja, also zu detailliert wollen wir es nicht machen, weil wir einfach ja auch die andere Sendung und da haben wir ein bisschen detaillierter noch eingeführt, ne, wie das Ganze funktioniert, eben nur mit Blatt Papier quasi, ne, und verblindet eben, dass derjenige, der die Informationen gibt, im Prinzip nicht weiß, ne, bis auf Koordinaten nicht weiß, worum es geht und dann eben die Intuition bemüht und diese Informationen dann aus dem Feld, wie auch immer, auf Papier bringt. Und genau, vielleicht hast du so ein paar Fälle, wo man exemplarisch eben gucken kann. Man hat schon mal so ein Bild von so einem UAP und hat dann überlegt, okay, wie können wir uns da jetzt nähern? Was können wir über die sagen, die da drin sitzen?
Also, wir können ja gerne mal was einblenden. So, Bildschirm. Okay, also ein ganz altes Beispiel von uns. Ich hoffe, das kann man sehen. So, das ist das berühmte UFO aus der belgischen UFO-Welle. Das haben ja damals Tausende von Augenzeugen beobachtet, über 2 Jahre lang. Und wir haben halt als Target dieses berühmte Bild genommen. Und da kam dann das raus, was man auf der rechten Seite sieht. Und da hat der Viewer auch sowas wie ja, Antriebsemissionen tatsächlich schon wahrgenommen. Also dieses Wellige, was da dazu gezeichnet ist. Wie so eine ja, Plus-Minus-Kraft, so eine gegenpolige Kraft, die das quasi in der Schwebe hält. Und ja, später wurde ja dann bekannt, dass jemand behauptet hat, er hätte das Foto selbst gefälscht damals. Es gibt allerdings neben unserer Session haben noch andere Teams darauf geviewt. Also ich glaube insgesamt 6 Sessions gibt es dazu oder 7. Und die haben halt alle ein ja, technisches Flugobjekt bekommen mit einer Besatzung drin, mit Insassen. Die sahen auch so ein bisschen wie diese typischen Grays aus. Und ja, das waren dann die Ergebnisse. Also auch interessante Technologien, dass die Wände zum Beispiel nachgiebig waren, so eine Art halbflüssiges Metall, Und dass es von innen ja von selbst geleuchtet hat, ohne dass man irgendwelche Lichtquellen sehen konnte. Also so diese klassischen Hightech-Sachen, die man bei den UFOs immer mal so hört. Ja, und also ich weiß auch, dass es da andere Meinungen gibt, dass es eigentlich irdische Geheimflugzeuge sind, die da mal getestet wurden. TR-3B nennt sich das, glaube ich. Aber wie gesagt, die Viewer haben dort tatsächlich ja eher Außerirdische wahrgenommen und sie wurden auch bemerkt von denen. Also die haben wohl deren Anwesenheit gespürt und ja, waren aber eher neutrale Wesen. Also die wirkten jetzt nicht feindselig oder auch nicht, dass die jetzt wegen der Menschheit gekommen wären, sondern die haben da im Prinzip so Bioproben genommen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, es gab
Also
ja auch die Theorie, dass die, weil die belgischen Autobahnen, die sind ja so beleuchtet, ne? Und dass sie sich das so angeguckt haben, weil sie auch da entlang so ein bisschen hieratisch, so ein bisschen dem entlang geflogen sind. Das ist übrigens hier ein paar Minuten von mir entfernt. In Olpen hat das Ganze ja angefangen. Das ist gar nicht weit von mir. Deswegen für mich auch historisch so ein spannender Fall. Und du sagtest gerade, die werden eher so ein bisschen neutral eingestellt. Ich kann mich daran erinnern, dass einige Zeugen ja auch so das Au-Ablendlicht irgendwie dann benutzt haben und das UFO dann eben auch so Lichtsignale zurückgegeben hat, was ja jetzt so ganz freundlich irgendwie klingt, ne? Kannst du über die, die da drin saßen, noch mehr sagen?
Da müsste ich mir nochmal die Sessions von dem damaligen Team durchschauen. Bei uns war es jetzt so in dem Fall, dass der Monitor, der die Session quasi begleitet hat, das war ein Neuling und der war so überwältigt von dieser Zeichnung dort, dass er quasi Angst bekommen hat und die Session beendet hat. Und ja, deshalb blieb es bei uns halt eher bei dieser Zeichnung und noch so ein paar Antriebseindrücken. Also, dass das einfach so eine plus-minus-polige Kraft ist, die das irgendwie in der Luft hält. Ja, also mehr können wir unsererseits nicht dazu sagen, aber es wirkte eher so, also die waren nicht speziell wegen den Menschen da, sondern haben da wirklich irgendwelche Proben genommen, verschiedenster Art. Es gab ja auch einen Zeugenbericht irgendwo, die haben so ein Objekt über einen Teich gesehen, auch irgendwo da in der Gegend, und da kam ein roter Strahl raus und der hat irgendwas aus dem Teich nach oben gesaugt. Wie eine Art Traktorstrahl oder so. Also es schien um Bioproben und ähnliches zu gehen, ja.
Super interessant, ne? Und wie du sagst, ja auch deutlich sichtbar für viele tausend Menschen, ne? Das heißt, die müssen ja zumindest in Kauf genommen haben, dass sie dabei beobachtet werden, hier zu sein, ne?
Ja,
Also.
haben sie auch. Also, wie gesagt, das hat die gar nicht so sehr interessiert. Ob es jetzt irgendwelche Verträge gibt oder so, wie sehr man sich hier zeigen darf. Kann sein, dass es sowas gibt, aber zu dem Zeitpunkt, in den beiden Jahren, da schien das offenbar ja, in Kauf genommen worden zu sein. Nur wir haben jetzt nicht mit denen kommuniziert oder so. Das geht ja durchaus auch im Remote Viewing, dass man mit einem anderen Bewusstsein kommuniziert. Aber Details weiß ich da jetzt nicht.
Und du hast gesagt, die wurden auch bemerkt, die Remote Viewer. Das heißt, man kann ja dieses Interview-Tool, ne, kann man ja führen. Und dabei haben die gesagt, also die haben sich ausspioniert gefühlt, ja, also quasi durch die zeitliche Ebene quasi, die war dann nicht relevant, ne?
Genau, also die merken das vielleicht, wie sensible oder mediale Menschen es merken, wenn es irgendwo spukt, dass da auch noch irgendeine andere Präsenz im Raum ist. Ist jetzt aber nichts mehr passiert. Also es gibt wohl auch Fälle, dass da Leute quasi vor die Tür gesetzt wurden, also wurden aus dem UFO rausgekickt, die Viewer, und kamen nicht mehr hinein mit der Wahrnehmung. Und dann wohl auch ganz dramatische Fälle, das kenne ich jetzt aber nur aus den USA, dass da welche vom Bewusstsein her tatsächlich festgehalten wurden, dass man die Viewer regelrecht wachschütteln musste, dass sie wieder zu sich kommen. Aber sowas direkt haben wir jetzt noch nicht erlebt. Also wir haben mal in einem anderen Fall erlebt, dass ein Wesen quasi sich, also Kontakt mit uns aufgenommen hat, ohne dass wir es angesprochen haben. So nach dem Motto, was macht ihr hier? Aber das war dann auch eher freundlich. Es war halt nur verwundert, weil ja, von Menschen erwartet man offenbar nicht, dass die auf diese Art irgendwie ja, eindringen oder Wahrnehmung haben. Kommt wohl selten vor.
Ja, dieses Stichwort oberste Direktive, ne, oder die Spekulation zumindest darüber ist super spannend, weil anscheinend scheinen diese UAPs die Fähigkeit zu haben, eben auch eine Tarnfähigkeit zu haben, also sich nicht zu zeigen. Es ist die Frage, fällt die manchmal aus oder ist das eine bewusste Entscheidung, ne, sich zu zeigen oder eben dem keinen Gedanken beizumessen, ne, dass es ihnen egal ist. So, das ist ja auch nochmal eine interessante Ecke, in die wir vielleicht später nochmal reingehen. Aber hast du noch ein anderes Viewing von so einem Objekt?
Also wir haben mal das Nagora-UFO geviewt. Ist auch recht bekannt. So eine ja, Silberscheibe, die mal, ich glaube, über die Steiermark geflogen ist in den 70er Jahren. Und daran ist halt interessant, dass das so eine ganze Fotoserie war. Ich glaube, 12 Fotos hat er gemacht. Und anhand dessen konnte man eben Zwischenbilder berechnen, dass es nicht irgendwie eine Radkappe ist, die hochgeworfen wurde oder so, sondern dass es tatsächlich eine Flugbahn hatte. Ja, und da gab es Sessions drauf. Habe ich jetzt keine Bilder vorbereitet, aber da kam im Prinzip raus, ja, waren auch Wesen drin. Die kamen von weit her. Die haben immer so Sprünge gemacht. Also es wirkte so ein bisschen, als wenn die da irgendwie einen Antrieb getestet hätten oder ja, einen neuen Entfernungsrekord aufgestellt hätten oder so. Und das war halt, also im Inneren des Objektes, die waren halt um so eine runde Struktur herum versammelt. Da waren auch irgendwelche Kontrollinstrumente. Und ja, das war wie ein Experiment. Also denen ging es auch nicht um die Menschheit irgendwie, sondern die wollten einfach mal schauen, ja, wie weit kommen wir denn mit diesem Antrieb? Dann sind die auch mal kurz hier gelandet, scheinbar. Obwohl ich erinnere mich an Berichte aus der Gegend, dass sowas wohl öfter dort gesehen wurde, nicht nur an dem Tag. Und ja, also das war so, was wir da raus hatten. Waren auch recht freundliche Wesen. Witzig war mal, als wir das Interview-Tool benutzt haben. Und da kam eben raus, also da haben wir gefragt, ja, wie findet ihr die Umgebung da, wo ihr gerade seid? Und die waren dann etwas verwundert, weil da kam so wortwörtlich der Ausdruck, seltsam, nichts schwebt. Dann haben wir es noch ein bisschen weiter verfolgt. Da kam raus, dass die offenbar auf einer Art Raumstation lebten. Also nicht mal auf dem Planeten. Und dass bei denen halt, ja, alles Mögliche mit Antischwerkraft, also alles schwebt, alle Flugobjekte haben wahrscheinlich auch so einen Innenraum gehabt, für Schiffe und so. Und, ja, das hat ihn ein bisschen verwundert, weil bei uns halt hauptsächlich alles auf dem Boden ist. Ja,
Und
aber das.
ja, zur Optik habt ihr da Eindrücke gehabt? Das waren es auch so eher diese kleinen Grauen mit den großen Köpfen, den großen Augen oder sahen die anders aus?
Wir haben es mal probiert. Also dazu muss man wissen, Viewer haben unterschiedliche Begabungen, was so Gesichtswahrnehmung angeht. Also bei manchen wirkt es fast wie eine Karikatur oder nichtssagend, und bei anderen ist es wirklich wie ein Phantombild, das man irgendwie bei der Polizei anfertigt. Und in dem Fall, ja, die sahen relativ menschlich aus. Ein bisschen spitzere Züge hatten die und ich glaube, die Hautfarbe war auch ein bisschen anders, eher so ins Rötliche. Ja, aber haben wir jetzt keine besonders aussagekräftigen Zeichnungen zu. Also da müsste man eigentlich nochmal einen Viewer dran setzen, der ja, ein Talent hat in dieser Gesichtswahrnehmung sozusagen.
Aber wirkten wie Forscher und ja, Erfinder von neuen Maschinen, die man testen muss und so weiter, ja.
Wirkten eher so wissenschaftlich orientiert, ja.
Ja, auch wieder spannend, ganz andere Gemengelage. Auch das Erscheinungsbild des Objektes war ja ganz anders, ne? Eben nicht dreieckig, sondern eher rund, ne? Eher so diese klassische Scheibe. Und ja, gibt es noch andere Viewings auf Objekte, die dir so präsent sind oder habt ihr da selbst noch Material?
Schau mal gerade. Tatsächlich ist es so, dass, also da wundern sich die Leute immer, aber wir haben tatsächlich sehr wenige konkrete UFOs geviewt, vielleicht so 5 oder 6 Stück. Wir haben uns dann mehr so ein bisschen auf Phänomene wie das Entführungsphänomen spezialisiert, wenn Leute das so miterleben. Und ja, auch Phänomene, wo Menschen halt verschwinden. Da läuft gerade was, aber das ist noch nicht spruchreif. Könnte aber sein, dass es in einem Buch verarbeitet wird. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Genau, also wir können uns gerne mal diese Implantatgeschichte als erstes anschauen. Es gab damals ein Projekt, das war das Entführungsprojekt. Und da haben wir 4 Fälle untersucht. Und besonders bei einem Fall war spannend. Da hatte nämlich der Betroffene hat sich ein Metallobjekt aus dem Ohr geholt. Und da sieht man hier in verschiedenen Sessions, wie sich das immer mehr konkretisiert hat von der Wahrnehmung her. Also hier in der dritten Session, da war es schon ja, eine Art Zylinder mit so kantigen Rändern. Und das ist irgendwie auch so eingekapselt gewesen im Gewebe. Und hier sieht man auch so Rillen, die das auf der Oberfläche hat. Und es gibt ein Bild davon, und zwar das hier. Das hat er sich aus dem Ohr geholt. Und ja, das hat dann zumindest der dritte Viewer auf jeden Fall sehr gut getroffen hier. Und ja, wir wollten natürlich wissen, was soll das Ding? Und da kam eben raus, das ist eine Art Sender gewesen, der medizinische Informationen übermittelt hat. Und zwar an eine Art, wo haben wir das? Hier, genau. Also an eine Art Datencloud, die irgendwo im Universum ist und die von verschiedensten Spezies benutzt wird. So sozusagen wie kosmisches Internet, wenn man so möchte. Und verschiedenste Spezies haben halt auf diese medizinischen Daten zugegriffen. Und da ging es halt darum, ja, einfach neue Erkenntnisse zu gewinnen aus dem Bereich. Und überraschenderweise nicht nur für andere Wesen, indem sie halt die Menschen erforschen, sondern auch für die Menschen an sich. Was immer das heißen mag, vielleicht eines Tages oder so. Aber haben eben auch daran geforscht, was den Menschen selbst zugutekommen könnte. Ja, also wie ein medizinisches Informationsnetzwerk, wenn man so will. Und ja, interessant war dann eben noch, dass dieses Implantat ihm nicht klassisch implantiert wurde, also dass er irgendwie entführt wurde und ihm das reingesteckt wurde, sondern das hat sich in seinem Körper selbst manifestiert. Man hat mit irgendeinem Gerät quasi so dreidimensional in sein Ohr gezielt und dann hat sich dieses Ding aus ja, Grundbestandteilen seines Körpers selbst zusammengebaut. Also quasi Metalle, Mineralstoffe und so weiter, was es da alles gibt. Genau, ja.
Ja, mega interessant auf jeden Fall. Und gibt es da Erkenntnisse über diesen Zweck dieser Datencloud? Also wofür werden diese Messergebnisse oder was wird überhaupt gemessen und wozu werden diese Messergebnisse dann genutzt?
Also ganz allgemein. Jetzt nicht für eine spezielle Agenda oder so, das haben wir nicht rausbekommen. Gibt es ja auch manchmal diese Geschichten von, ja, irgendeine Spezies hat sich den eigenen Gencode irgendwie verhunzt und jetzt versuchen die irgendwie durch die Untersuchung von Menschen da eine Lösung für zu finden. Aber in dem Fall war es einfach wie ein allgemeines Informationsnetzwerk. Also, dass quasi Forscher, die medizinische Informationen brauchen oder Daten sammeln, dass sie immer darauf zugreifen können. Wie eine Art medizinische Datenbank, könnte man sagen.
Aber so auch eher wieder eine forschende, neugierige Intention, dass es für alle nutzbar auch ist, glaube ich, ne, spielt eine Rolle
Genau.
und also auch nichts ja, Bösartiges oder so in dem Sinne, ne? Oh, okay.
Also allgemein war nichts Bösartiges wahrzunehmen. Wie gesagt, es waren verschiedene Nutzer, aber ja, insgesamt wirkt das eigentlich recht positiv. Da war auch hier so, ja, Technologie, Computer, Algorithmus. Was haben wir hier? Hat der Viewer geschrieben, AI, das ist so die eigene Meinung zum Target. Ihm kam das vor wie deutsche Bürokratie.
Das ist
Das
kein
war,
gutes Zeichen.
ja, es war alles sehr nüchtern dort. Es gab auch eine Art Verwaltungsperson oder Entität. Es war jetzt aber nicht irgendwie hinterlistig oder bösartig, was da war. Das war einfach nur Forschen und Informationen sammeln.
Ja, allein das ist ja auch schon eine interessante philosophische Frage, ne? Was ist bösartig, ne? Aus der Sicht der Entität, die Sachen macht, ist es ja wahrscheinlich nie bösartig, aber man könnte ja vielleicht sagen, nicht mit dem größten Fokus darauf, wie wir uns dabei irgendwie fühlen oder wie wir das erleben, ne? So nach dem Motto, also etwas Distanz, zu uns.
Also im
Genau.
Prinzip, gut, er hatte jetzt das Ding da im Ohr. Kann man natürlich als lästigen Eingriff bezeichnen. Aber sonst war da halt nichts. Ah, und da fällt mir noch ein, wir haben auch geschaut, warum das ausgerechnet bei ihm drin war. Weil die wollten Daten über völlig durchschnittliche Menschen sammeln. Also so quasi normaler Metabolismus, normales Gewicht und so weiter. Es ging irgendwie darum, einen Durchschnitt zu ermitteln. Oder durchschnittliche Gesundheit bei den Menschen. Und ja, genau diese Daten wollte man dann sammeln.
Ja, sehr interessant. Aber du sagtest, das Entführungsphänomen habt ihr euch genauer angeschaut. Vielleicht hast du da noch so ein, zwei exemplarische Fälle, dass man so ein bisschen die, ja, die Diversität, ne, so eben so ein bisschen sieht.
Also es gab einen sehr außergewöhnlichen Fall. Den habe ich vor etwa 2 Jahren zum Viewen bekommen. Und da war es nämlich so, dass ja zwei Personen gleichzeitig das Erlebnis bestätigen konnten. Es war nämlich eine Mutter und deren 6-jährige Tochter damals. Und die Mutter hat halt ja, wird regelrecht heimgesucht von solchen Phänomenen, hat schon ein das schon öfter erlebt. Und sie hat sich dann zur Gewohnheit gemacht, das aufzuzeichnen, also aufzumalen, zu skizzieren, was sie da erlebt hat, quasi. Und dann war es halt so, dass die Tochter zufällig mal gesehen hat, was sie da gezeichnet hat. Und dann hat sie sozusagen gesagt zur Mutter, warum zeichnest du da meinen Traum? Ja, in einem weiteren Verlauf kam dann heraus, dass die Tochter genau dasselbe erlebt hat. Oder das Gleiche, nur eben aus der individuellen Perspektive. Also die waren scheinbar beide am gleichen Ort nachts. Und ja, darauf wird dann eine Session gemacht. Das kann ich gerne mal einblenden. Und so. Okay. Also das hier ist dann, das habe ich mal transkribiert, dass man es besser lesen kann, statt in Handschrift. Das ist dann so eine sogenannte Ereignisaufklärung. Man sieht hier quasi die Erlebnisse aus der Wahrnehmung der Mutter und dann der Tochter und dann nochmal aus Sicht des Viewers sozusagen, aus der eigenen Perspektive. Und dazu muss man natürlich wissen, dass es alles verblindet. Also man weiß nicht, dass es um so eine Entführung geht. Man weiß nicht, wer die Personen sind. Da steht dann einfach nur P1 oder P2. Und ja, so verblindet wird das dann bis zum Ende durchgeführt. Und dann untersucht man ja eben verschiedene Abfragen, die man machen kann. Zum Beispiel, wie wirkt die Umgebung? Was passieren dort für Vorgänge? Um welche Themen geht es da? Und welche Emotionen werden dabei freigesetzt? Ja, und das ist ziemlich deutlich. Also erstmal, es war eine sehr kantige, sterile Umgebung mit einer sehr hohen Decke. In entfernteren Bereichen war es eher dunkel. Also es wirkte so, als wenn nur Licht in dem Raum angeht, wo gerade gearbeitet wird oder wo sich gerade jemand aufhält. Ja, und es war alles sehr steril, kalt, glatt, auch eindrückbar. Also es gab wohl auch irgendwelche Polsterungen. Und ja, also es war, man könnte sagen, wie eine Hightech-Klinik, aber halt ja viel zu futuristisch. Also es war definitiv nichts von der Erde. Und ja, die Vorgänge dabei. Also man schaut sich um, die Umgebung ist nicht aufschlussreich, als würde man plötzlich in einem Labyrinth erwachen. Und ja, die Mutter hat eben, wurde dann wieder sanft hingelegt, als sie sich aufrichten wollte, durch Druck auf den Bauch. Und das Ziel davon war halt, ja, beruhigen, polstern und in Bereitschaft halten. Also wirklich wie dieses Entführungsszenario, dass da Leute liegen und man bereitet sie gerade auf irgendwas vor. Da kam ja auch schon so ein Vergleich, Eindruck, wie Krankenschwester, die es Patienten gemütlich macht. Ja, und dann die Themen, da wird es dann sehr konkret. Das war nämlich irgendwas am Bauch, da wurde was entnommen. Und dann tauchten so Eindrücke von kleinen weißen Eiern auf. Also man könnte jetzt spekulieren, ihr wurden da Eizellen entnommen. Ja, und die Emotionen, die dabei waren, das war beunruhigt, schneller durch die Nase atmend und erschreckt. Das war wohl irgendeine Art Sedierung oder Beruhigung, vielleicht sogar auf telepathische Art, dass man sich einfach nicht mehr richtig bewegen kann. Aber ja, also sie merkte in dem Moment schon, dass da irgendwas ja, sehr Ungewöhnliches passiert. Und dann haben wir geschaut, wie hat die Tochter das erlebt. Also sie hat halt auch eine dunkle, hohe Umgebung wahrgenommen. Wirkt ähnlich wie bei der Beschreibung der Mutter. Und die Tochter hat, also die schien gerade durch die Umgebung geschoben zu werden und war dabei bewegungslos. Also als wenn man jemanden auf ein Krankenbett durch die Gegend schiebt. Und die Vorgänge, da passierte auch irgendwas im Oberbauch von der Tochter, so aufblähen, wie Druck im Körper erhöhen. Kennt man auch so als OP-Maßnahme, dass halt Luft in den Bauch gebracht wird, dass man da leichter operieren kann. Und ja, waren noch so Sachen wie Händewaschen, Extraktion. Und da wurde irgendwas Schleimiges, Organisches aus einer Art Ader oder Sehne entnommen. Es war aber, also es war kein Blut, es war eher eine klare Flüssigkeit, vielleicht Nervenflüssigkeit oder Lymphflüssigkeit oder sowas. Mhm. Ja, und im Gegensatz zur Mutter fühlte sie sich eigentlich ganz wohl und tief entspannt dabei. Also sie hat nicht ganz realisiert, dass es eigentlich ein seltsames Szenario dort ist. Kann man in dem Alter vielleicht noch verstehen. Mhm. Ja, und dann haben wir das nochmal aus der Sicht des Viewers. Also wenn man sich selbst dort umschaut. Und ja, da kam eben raus, da waren noch so Geräte, irgendwelche Stangen rotieren. Es öffnet sich was Rundes an der Decke. Es gibt einen Sogeffekt. Tochter befindet sich in entlegener Ecke, Mutter ist nicht direkt beteiligt und so weiter. Und ja, das wurde uns dann auch so bestätigt, dass das genauso erlebt wurde. Und das sind die Zeichnungen dazu. Und zwar ja aus der Wahrnehmung von P1. P1 war die Mutter. Und ja, kam tatsächlich so eine Pritsche, ein Krankenbett, und eine Art Roboterarm, der dort von selbst gewerkelt hat. Genau das hat sie auch dort erlebt. Und ja, es war eine futuristische Umgebung mit irgendwelchen Dingen an der Decke, die an Lampen erinnerten, können aber auch Sensoren gewesen sein. Und hier war eben noch schräg. In dem Moment hat sie sich selber quasi oder ihren Körper aus einer entfernten Perspektive wahrgenommen. Also als wenn sie gerade außerkörperlich war und ihren Körper da liegen sah. Ob das jetzt durch den Schock war oder ob die halt auch gezielt quasi den Energiekörper vom physischen Körper trennen können. Vielleicht, ja, um Schmerzen zu verhindern. Ja, das weiß ich nicht. Aber es gibt eben auch Entführungsberichte, wo tatsächlich nur der Energiekörper entführt wurde. Und der physische Körper eben nicht. Also es ist interessant, die scheinen da irgendwie auf ja, multidimensionale Art vorzugehen, nicht nur auf der rein körperlichen Ebene. Ja, und
Und ja, da interessiert mich natürlich, was ist das dahinterliegende Motiv? Du hattest ja eben dieses Narrativ angesprochen, dass eventuell eine Spezies sich da genetisch irgendwie so ein bisschen nach außen gespielt hat und versucht eben mit dem genetischen Material von der Erde eben das wieder auszubügeln. Es gibt aber auch dieses ganze ja, Umweltnarrativ, ne, dass man eben für den Fall des nuklearen Fallouts eben Proben sammelt, um das dann irgendwie neu zu besiedeln und so weiter. Habt ihr da irgendeine Erkenntnis gewinnen können?
Also in dem Fall hat der Monitor nicht zu sehr nachgefragt. Es ging eher darum, ja, dieses Erlebnis quasi zu bestätigen oder zu widerlegen. Also damals stand nicht mal fest, ob es einfach nur ein Traum war oder wirklich ein Erlebnis. Aber so von dem, was da so an, ja, Beifang kam, an Metadaten, wie zum Beispiel Eizellen rausholen und sowas, das macht schon den Eindruck, als ging es da auch um Reproduktion irgendwie. Es gibt ja diese Aussagen über Hybridprogramme, also dass man quasi Mischwesen erschafft zwischen Menschen und diesen Außerirdischen und dann irgendwie ja die Vorteile, die daraus entstehen, quasi auch nutzt. Ja, also klingt im Fazit schon so ein bisschen nach genetischen Experimenten. Ja, und in dem Fall war es halt noch so, ah, das ist auch noch spannend hier, das AI wieder, also wie es mir dort ging. Also ich fand es erschreckend, weil es total schräg wäre, dort aufzuwachen und man ist ohne Orientierung. Also stell dir vor, du legst dich abends ins Bett und ja, plötzlich wachst du aber mit ziemlichem Wachbewusstsein auf und liegst irgendwo also gelähmt auf einer Pritsche und irgendein Roboterarm hantiert bei dir rum. Weiß halt nicht, was los ist. Ja, und das Gefühl, das kann ich jetzt nach der Session ziemlich gut nachvollziehen. Auch
Ja,
wenn ich eigentlich Beobachter war, ja.
muss wahnsinnig schockierend sein, auf jeden Fall.
Es war schräg auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. So, dann haben wir uns nochmal angeschaut, was die Tochter wahrgenommen hat. Sie war dann in dem Moment auch in einem anderen Raum. Und da war auch an der Decke etwas, das habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Das war so eine dunkle Apparatur mit so etwas schummrigen gelben Lichtern, die da drumherum angeordnet waren. Könnten Lampen gewesen sein, aber könnte auch irgendeine Sensoren. Technologie gewesen sein, weil es war doch schon recht schummrig da im Raum. Und ja, dann schaut man halt hier, ja, Sinneseindrücke, S, Dimensionen, wie ist das da beschaffen? Also das war so hell, beige, plastikartig, scheint ein Raum zu sein, ist nah, es ist hoch und es ist komplett umschlossen. Und ja, hier noch P1, also die Mutter, die war halt irgendwie ein Stockwerk höher und hinter irgendeiner Wand in dem Moment. Und dann habe ich auch wahrgenommen, wie, ich glaube, das war jetzt hier auch die Tochter, wie die da quasi lag. Es war sehr merkwürdig, weil da wurde halt der Bauch so hochgezogen. Es kann jetzt dieses Aufblähen gewesen sein, was da vorher schon war, aber auf jeden Fall lag sie in einer ganz komischen Position. Ja, hier noch so Eindruck, es wirkt modern und ich fand es kompetent von der Technologie her. Also sehr ausgefeilt alles. Aber hier Extraktion, das war nochmal, wo man bei der Tochter quasi irgendwas an Körperflüssigkeit rausgezogen hat. Diese klare Flüssigkeit. Kann man fast wie so eine Mikroskopaufnahme sich vorstellen. So klare Flüssigkeit und dann waren da auch so Schwebepartikel drin. So irgendwas haben die da rausgeholt. Und ja, dann gab es hier noch der Zeitpunkt, wo das Erlebnis endete. Da war es dann so, das ist wieder die Tochter, P2. Die wurde auf einer Art, ja, Pritsche dann irgendwo hingefahren und dann schwebte sie von dem Ort weg. Das war dann wie so ein Sog oder Wirbel, also fast eine Art Portal. Also die wurden nicht quasi klassisch mit dem UFO aus dem Fenster geholt, sondern ja, es war schon wie weggebeamt oder wie ein Portal sozusagen. Also wie so ein dunkler Sog war das hier. Und ja, den sieht man eventuell nicht mal. Also wenn man das miterleben würde, dann könnte es sein, dass die Person sich einfach vor deinen Augen in Luft auflöst oder genauso wieder auftaucht. Also mir kam es vor, als würde man diesen Energiewirbel gar nicht sehen, sondern nur den Effekt, also das Resultat halt.
Ja, das ist ja so ein Fall, der diese ja, dieses Motiv, diese Gemengelage an, ja, das mit Reproduktion zu tun hat, ne? Mit diesen typischen nächtlichen Entführungen. Und da geht es irgendwie um Eizellen, um Samenzellen, um Material zu sichern, ne? Mit welchem Zweck auch immer, vielleicht ein Hybridprogramm zu kreieren, vielleicht auch Material einfach zu sichern, ne? Da verschwimmt so ein bisschen, aber dieses Motiv, das ist definitiv, zieht es sich durch die ganze UFO-Geschichte hindurch, ne? Das kann man schon so sagen.
Also jetzt Remote Viewing-mäßig nicht bei allen. Wie gesagt, wir haben ja die einen, die haben dort scheinbar einfach Bioproben genommen, ohne Interesse an den Menschen. Und die anderen, die haben irgendwas getestet, antriebsmäßig. Aber jetzt gerade in dem Fall hier, das scheint dann wieder ja typisch was mit Genetik zu tun zu haben. Wir haben auch nochmal geschaut, wo kommen denn diese Wesen her?
Ach, spannend.
Ich habe jetzt leider keine Skizze von dem Wesen. Das haben wir nämlich nur so als Strichmännchen immer dargestellt. Ich weiß nur noch, dass es recht groß und schlank war und er eine weibliche bis androgyne Ausstrahlung hatte. Und ja, aber genauer haben wir da nicht hingeschaut, leider. Aber wir haben nochmal geschaut, wo kommt es eigentlich her? Und da kam dieses Bild hier. Das war ja, ein ziemlich solides Gebäude mit Fenstern. Und das war auf einer Planetenoberfläche, die eindeutig anders als die Erde aussah. Es waren so hohe, spitze Felsen und Berge. Und man konnte einen großen blauen Planeten im Hintergrund sehen, am Himmel. Wirkte eher wie so eine Art Gasriese. Und ja, es gab auch Atmosphäre unten, aber das waren dann eher so Nebelschwaden. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie bewohnbar war. Und da war halt dieses ja sehr kantige Gebäude auf dieser Planetenoberfläche. Und dort schien halt das Wesen, was da so krankenschwestermäßig tätig war, herzustammen. Wir wissen jetzt allerdings nicht, ob die beiden dorthin entführt wurden, also gleich auf einem anderen Planeten, oder ja, ob es in einem Flugobjekt war. Das haben wir da, also es wird da nicht mehr abgefragt. Wobei man bedenken muss, diese Session, die war schon so komplex. Ich glaube, die ging 2 Stunden lang. Irgendwann ist dann auch mal die Energie leer. Ja, und für weitere Details müsste man eben weitere Sessions auf diesen Fall machen. Ja, aber es war frappierend genug. Also gerade das, was die Erlebenden dort wiedererkannt haben aus den Sessions, ja, dass es das auch in ein Buch geschafft hat inzwischen.
Ja.
So, genau, das ist das. Also der eindrücklichste Entführungsfall, den ich bisher geviewt habe.
Auch so irgendwo der Klassiker, ne? Also dieses, was man aus den von Jacobs und ne, diese ganzen Berichte, die man eben so typischerweise schon mal gehört hat, gelesen hat. Aber was ich überraschend fand, ich habe ja auch damals eure Sendung gehört, zu diesen mehreren Fällen, die ihr da unter die Probe genommen habt, und da sind ja auch wieder ganz andere Interessenlagen und ganz andere Wesenheiten involviert gewesen, ne? Also noch viel mehr Diversität, als man jetzt vermuten würde, ne? Vielleicht können wir die noch
Ja.
kurz zusammenfassen. Weißt du da noch aus dem Kopf?
Also es gibt nicht die eine Agenda, es gibt auch nicht die eine Gruppierung. Offenbar ist die Erde sehr wertvoll. Nicht unbedingt, ich sag mal, nur die Menschheit, nimmt sich immer sehr wichtig, aber es gibt halt viele Informationen, dass das Ökosystem, die Vielfalt der Erde, die scheint halt sehr viel Interesse zu erzeugen, bei einigen zumindest. Bei anderen ist es eher das Thema Bewusstsein. Also kann das hier klappen mit der Menschheit, so wie die zusammengesetzt ist. Scheint auch eine Art Experiment zu sein, wo viele gespannt auf den Ausgang warten. Scheint auch nicht die erste Menschheit zu sein auf diesem Planeten. Da gab es wohl schon so ein paar Fehlschläge oder Katastrophen und ähnliches. Und ja, es heißt immer, das wäre jetzt die fünfte Menschheit. Manche sagen sogar die siebte, aber haben jetzt keine direkten Daten zu.
Ey, da können wir direkt zu Graham Hancock oder zu den Hopis kommen, ne?
Genau.
Da gibt es ja unglaublich viel an Material und Ideen.
Gutes Stichwort, genau, ja. Also wir wissen, wir haben natürlich auch so archäologische Sessions gemacht, gerade in letzter Zeit sehr viel. Und da zeigt sich immer wieder tatsächlich eine globale Katastrophe, die damals stattfand und die quasi eine Hochkultur ja fast völlig ausgelöscht hat. Und die Überlebenden fingen dann halt wieder für ein paar tausend Jahre in der Steinzeit an. Und diese ganzen Megalithstrukturen und so, was auch immer mehr entdeckt wird oder wo man wirklich mal Dinge unter die Lupe nimmt, die eigentlich nicht auf primitive Weise erschaffen worden sein können. Das deutet halt immer mehr darauf hin, dass das tatsächlich so war. Wir wissen nicht genau, was für eine Katastrophe das war. Es gibt von zwei Teams unabhängig einen Eindruck. Da kam so eine Art ja, weiße Wolke oder Rauchwolke über den Horizont. Und ja, da haben sich dann viele quasi in den Untergrund begeben. Und es gab auch ein Evakuierungsszenario. Das waren aber verschiedene Orte. Also das eine war in Österreich, nee, in der Schweiz. Da haben wir einen Erdstall geviewt. Du kennst ja sicherlich diese Erdstallanlagen. Und zwar auch einer, der sehr präzise konstruiert ist. Da haben sich da welche vor diesem Phänomen geflüchtet. Und die andere Session war in Ägypten, beim Serapeum, wo diese riesigen Steinkisten stehen. Und ja, da kam dann auch ein Evakuierungsszenario vor. Das ist interessant, weil man hat halt das so halb stehen und liegen lassen. Man hat die wichtigen Sachen noch mitgenommen, irgendwelche Hochtechnologie. Und was dann übrig blieb, waren halt diese Tunnel und diese Hüllen, sage ich mal, von diesen Steinkisten, wo übrigens scheinbar keine heiligen Stiere drin lagen, sondern irgendwelche Geräte, die sehr viel Vibrationen erzeugten. Deshalb diese schweren Kisten. Und ja, aber das hat man alles mitgenommen und hat im Prinzip den Rohbau da stehen lassen. Und es wirkt auch tatsächlich so. So Serapeum, da sind auch nicht alle Steinkisten fertig. Da stehen auch noch so Rohlinge herum. Und ja, wie man die dort bugsiert hat, auch in diese Nischen unten rein, die wiegen ja um die 100 Tonnen jeweils. Also es gibt sogar eine, das ist aber ein Raum, wo man normalerweise nicht reinkommt. Es gibt Leute, die haben dann mal jemanden dabei, der zufällig den Schlüssel hat und so. Das ist ja noch nicht ausgebaute Bereich vom Serapeum, fehlt noch Beleuchtung und alles. Aber vielleicht kann man eines Tages mal rein als Tourist. Da ist auch so eine Riesenkiste. Die steht in einer Ecke drin. Also die ist auch noch nicht fertiggestellt, noch nicht auf Glanz poliert und so. Die steht aber so in der Ecke drin, dass man die nicht mal um die Ecke hätte schieben können. Selbst wenn man eine Möglichkeit gehabt hätte, 100 Tonnen zu schieben. Also als wenn der Rest drumherum gebaut gewesen wäre oder als wäre das mal offen gewesen alles. Und das war auch in der Session tatsächlich zum Serapeum. Also man schaute, es war irgendwie zum Tageslicht offen damals, als das gebaut wurde. Ja, und wie gesagt, dieses Evakuierungsszenario. Man hat schnell alles mitgenommen, um irgendeiner Katastrophe zu entgehen. Und ich weiß aber nicht, ob das Menschen waren oder was anderes.
Ja, das ist
Also.
interessant, ne? Also, aber jetzt so, da gibt es jetzt keine Session, die direkt darauf hindeutet, dass da auch irgendwas was mit Außerirdischen oder Wesen aus einer anderen Dimension zu tun hatte, sondern mehr eine hochtechnologische Version der Menschheit, die
Genau, ja.
da mit zu tun hatte, ne?
Hochkultur. Ja. Es gibt natürlich die ganze Präastronautik, also Stichwort ja, die Götter, die dann geholfen haben, Zivilisationen aufzubauen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine Art Wiederaufbauhilfe war, und zwar nach der Katastrophe, dass man halt, wir haben nämlich auch Hinweise, dass mit dieser Katastrophe auch ein Bewusstseinsabsturz einherging. Also, dass es nicht nur materiell fast alles verloren ging. Und ja, dass diese Wesen dann von außerhalb ein bisschen Entwicklungshilfe geleistet haben. Und dass es dort wohl auch Streit gab. Es gibt ja, ich glaube vom Farsight-Institut, die machen ja sehr viel in die Richtung, der Krieg im Himmel und so weiter. Also was auch so in den alten Texten vorkommt. Ja, das war dann, dann haben sich quasi zwei Fraktionen gestritten, was jetzt mit der Menschheit zu machen wäre oder so. Und die einen sagten dann, nee, das scheitert, löscht sie aus, macht eine Flut oder so. Und die anderen sagten dann, nee, müssen wir retten. Da kommt wahrscheinlich diese ganze Arche-Noah-Geschichte ins Spiel. Aber es gibt ja auch in Sumerern, glaube ich, Enki und Enlil, diese ganze, ist ja fast dieselbe Geschichte, kann man sagen. Oder Sodom und Gomorra, klingt alles sehr ähnlich.
Ja.
Und ja, ich denke, da gab es schon eine Einmischung. Also gerade auch bei den großen Pyramiden, dass da zumindest Wissen vermittelt wurde. Also da hatten wir so den Eindruck, es gab halt eine normale Bevölkerung. Die wusste auch nicht ganz, was da gebaut wird. Also hat es nicht ganz verstanden. Und dann gab es so eine Art ja, Wissenselite oder andere Wesen. Ist nicht ganz genau klar, aber die haben da halt mitgeholfen, das aufzubauen. Muss man natürlich auch an diese, wer war das damals, Henoch oder so? Gibt es auch diese Geschichte aus dem arabischen Raum, dass der eigentlich mit Hilfe von außen sozusagen Pyramide geplant hat. Ja, aber diese ganze Geschichte, die haben wir noch nicht zusammen. Wir haben halt nur mal geschaut, wozu dienen denn die großen Pyramiden oder speziell die große Pyramide. Und da ging es halt um Energieerzeugung und Bewusstseinsanhebung oder Bewusstsein oben halten, weil das wohl mitten in dieser Katastrophenzeit war. Und ja, noch verschiedene andere Aspekte, also auch Wissen speichern. Also es war ein Multifunktionsgebäude sozusagen. Und ja, interessant ist, immer mehr alternative Forscher beschäftigen sich ja auf diese Weise damit. Und es deutet immer mehr auch in die Richtung, wie es tatsächlich in den Sessions rauskam, statt die orthodoxe Lehrmeinung, dass es halt Gräber waren.
Ja, ich habe Christopher Dunn heißt er, ne, der diese Kraftwerkstheorie hat, dass die große Pyramide auf jeden Fall ein Energiekraftwerk war. Und den habe ich jetzt bei Joe Rogan gehört. Deswegen ist mir das noch sehr vertraut. Ja. Total interessant auf jeden Fall, wenn man auch diesen Remote Viewing Background hat, das sich nochmal anzuschauen. Ja, aber lass uns mal kurz bei den Besuchern bleiben. Und zwar hattet ihr auch mal so eine Art offizielles Erstkontakt-Szenario geviewt, ne, im Rahmen vom Zukunftsprojekt, war das?
Genau, ja. Also wir haben es versucht. Dazu muss man sagen, also der Viewer hat schon direkt bemerkt, das hat sehr stark fluktuiert. Also als wenn es noch gar nicht feststehen würde, ob das so passiert oder wann. Und das schwankte wirklich mal zwischen Jahrzehnten hin und her. Da war mal die Rede von 2040er, dann mal 2050er, 60er. Dann war mal die Rede davon, dass es zwar Kontakt gibt oder dass es mal ein Zeichen gab, so nach dem Motto, hallo, uns gibt es hier. Aber dass dann halt wieder eine Pause ist, weil die Menschheit erstmal damit klarkommen soll. Das heißt, man sagt halt, okay, uns gibt es wirklich, aber ihr kriegt von uns nichts, keine Technologie, keine Erlösung oder sowas, was schon manche da erhoffen. Und ja, dass man sich erstmal dran gewöhnt. Und dann baut sich scheinbar immer mehr auch so eine Zwei-Wege-Kommunikation auf. Und ganz fern in der Zukunft kam tatsächlich so ein Szenario, dass man überlegt, ob man quasi da so eine Art ja, Vereinigung beitritt oder die Menschheit da aufgenommen wird. Ja. Aber das steht auch buchstäblich in den Sternen, weil ja, es sind halt, je weiter man in die Zukunft viewt, desto mehr ist es immer nur ein Trend, der mit der aktuellen Situation zu tun hat.
Also, ich glaube, bevor wir der Sternenflotte beitreten können, müssen wir erstmal hier den Karren so ein bisschen selber aus dem Dreck ziehen.
Genau,
die nötige Bewusstseinsarbeit, ne? Die Arbeit mit dem Planeten wieder ins Reine zu kommen, die müssen wir, glaube ich, schon noch leisten. Da sind wir uns beide relativ einig.
Und selbst da gibt es verschiedene Interessen. Ich weiß nicht, ob wir das im Zukunftsprojekt erwähnt hatten, in dem ersten. Da kam ja so ums Jahr 2100 herum, tauchten Wesen auf. Also Beobachter, jetzt nicht, dass die da wirklich sich hinstellen. Die sahen ja so ein bisschen mantidenmäßig aus, wie diese Gottesanbeterinnen. Kennt man ja auch diese Sorte. Und ja, die haben sich eigentlich in der Timeline, die für uns optimal erscheint, also wo die Menschheit ihr Potenzial am meisten entfaltet, waren die eigentlich nicht ganz so zufrieden. Weil die haben sich eigentlich was anderes vorgestellt, was dann mehr so in Richtung Kollektivbewusstsein und ja, Transhumanismus geht. Also so, wie wir es bisher deuten können. Da wurde es dann nämlich auch etwas unheimlich und da haben die Viewer dann auch vorsichtig abgebrochen. Aber muss man aufpassen bei solchen Wesen.
Ja.
Die haben schon was drauf.
Okay. Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich noch das andere Szenario, und du hast ja auch ein großes Interesse für Exoplaneten und die Erforschung des Weltraums. Und da hast du erwähnt, dass auch immer mal wieder als Beifang eben auch ja, raumfahrende Zivilisationen da irgendwie auftauchen, ne? Ich glaube, bei Proxima Centauri ist mal so ein Fall gewesen zum Beispiel. Vielleicht hast du da nochmal ein, zwei Beispiele.
Genau, also kann ich gleich mal was einblenden. Also es ist repräsentativ eigentlich, weil es gab schon mehrere Sessions auf Exoplaneten. Und da war die Absicht tatsächlich nur, ja, beschreib mal den Planeten quasi. Ist das ein Gasriese? Ist das ein felsiger? Gibt es da Lebensformen drauf und so weiter? Natürlich auch wieder alles verblindet. Also der Viewer kriegt nicht gesagt, dass er jetzt auf einen fremden Planeten geschickt wird, sondern da kann alles kommen. Das kann auch irgendwie der Supermarkt in der Ecke sein. Und ja, während er quasi, also während der Viewer dann immer in das Target geschickt wurde, ist er immer an irgendwelchen Raumschiffen hängen geblieben. Sozusagen, er sollte eigentlich den Planet beschreiben, aber das Raumschiff, was zwischendurch irgendwo rumflog, war interessanter. Und ja, solche Dinge passieren dann schon mal. Und ich kann mal kurz von Proxima was einblenden. So. Ah ja, genau. Das und das und das. Bild müsste gleich kommen. So, also erstmal Proxima Centauri B. Ich glaube, inzwischen heißt er auch anders. Das gehört ja eigentlich zum Alpha Centauri-System. Also Alpha Centauri ist ja das nächstgelegene Sonnensystem zu uns. Und da hat man jetzt Alpha Centauri A, B und C. Und Proxima Centauri ist jetzt eigentlich Alpha Centauri C, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Also, und damals hat man es aber noch Proxima Centauri genannt. Also irgendwas, was in der Nähe von Centauri ist. Genau. Und ja, man hat ja mit den Exoplanetenmethoden, hat man ja dort einen Planeten festgestellt, auch so in etwa in Erdgröße. Wahrscheinlich auch ein Steinplanet, und so hat den Viewer dann wahrgenommen. Also tatsächlich ein Steinplanet mit einem dünnen Staubring und wohl auch einem Mond. Und ja, das war halt, also die Besonderheit dort war, dass die Tage und Nächte wohl sehr lang sind. Also es strahlt sehr lange Zeit die Sonne auf eine Seite und es ist auch sehr lange dunkel. Und deshalb Leben wäre nur dort möglich, wo quasi ja die Übergangs-, also die Zwielichtzone ist zwischen hell und dunkel. Und weil bei hell, da ist es immer vertrocknet, verbrannt, und bei dunkel ist es halt gefroren. Und auf der Übergangszone ist halt so eine Art Schlamm-Sumpfklima, kann man sagen. Aber das bewegt sich auch ganz, also es ist nicht fix, sondern es bewegt sich ganz langsam. Also dass da ein Tag sehr, sehr lange dauern kann. Und ja, was aber interessant für uns war, war wieder mal ein Beifang. Nämlich nicht nur der Planet, sondern auch das hier. Da tauchen nämlich so kleine Flugobjekte im Orbit auf. Und ja, der Viewer merkte schnell, dass die auch nicht dahin gehören. Also die lebten nicht dort, sondern die sind aus einem anderen Sonnensystem gekommen, um dort irgendwas zu erforschen. Dann gab es aber einen Unfall und die wurden an einer tödlichen Strahlung ausgesetzt, also scheinbar von einem Stern, der hat irgendwie so einen Ausbruch gehabt. Und ja, diese Wesen, die waren dann tot, also die schwebten dann da tot in ihren Kapseln umher, in diesen kleinen Schiffen da. Und ja, das ist mal so, wie der Viewer das wahrgenommen hat, also wie die so aussahen, auch ein bisschen schräg. Und die hatten auch so Helme auf. Es war auch so eine Art Virtual Reality Display drin. Und es war außergewöhnlich dunkel in diesen Raumkapseln. Ob das jetzt daran lag, dass sie tot waren und kaum noch Energie hatten, oder ob die halt sehr empfindliche Augen haben. Ich glaube, der Viewer hat erwähnt, dass die Augen empfindlich waren. Also daran kann es liegen. Es war so ein ganz schwaches türkisfarbenes Licht da drin. Und er hat auch ja, quasi mal deren Technik so beschrieben. Also wie gesagt, ein VR-Helm und dann auch so Konsolen an der Seite. Du konntest also die Wände berühren. Und das war dann aber nicht wie bei uns die Touchscreens, wie man es so kennt, sondern es war wie eine Art dynamischer Sand. Also man konnte richtig reingreifen und dann so, ja, vielleicht wie ein dreidimensionaler Touchscreen, kann man fast sagen. Es besteht aus ganz vielen kleinen Partikeln. Ja, und dann haben wir noch geschaut, wie sind die überhaupt da hingekommen. Und das wirkte, also es war ein überlichtschneller Antrieb. mit einer Art Portal, aber es wirkte auch noch so wie in den Anfängen. Also als wenn das jetzt nicht so die beste Technik wäre. Das heißt also, diese Wesen, die mussten sich vorher einfrieren lassen, weil das sonst gesundheitsschädlich wäre. Dann entsteht eine Art Portal, wie eine dünne Scheibe vor dem Flugobjekt. Und da fliegt man dann rein und dann dreht sich sozusagen diese dünne Scheibe dimensional einmal komplett rum. Und dann fliegt man wieder raus und ist am Zielort, sozusagen. Dauert circa nur 1 Minute. Und dann kommt wieder dieses, ja, Auftauen aus der Stasis raus. Ja, aber es wirkte doch noch recht improvisiert, kann man sagen. Es hatte so seine Tücken. Also auf jeden Fall weiterentwickelt als unsere Technik, aber jetzt nicht irgendwie spitzenmäßig entwickelt. Und deshalb sind die wahrscheinlich auch da von der Strahlung gestorben. Also die haben das offenbar gar nicht erwartet.
Also eine
Ja.
Art Mini-Wurmloch, so, ne? Sich da wird man dran
Genau,
denken.
ja. Ja, und sollte die Session nicht der reinste Fantasieritt gewesen sein, kann ja auch mal passieren, dann müsste man jetzt theoretisch noch diese Flugobjekte da vorfinden, sozusagen mit den Leichen an Bord. Ja, das wird sich zeigen, wenn man irgendwann mal bis Alpha Centauri quasi
Wenn
reisen kann.
Starshot das noch zu unseren Lebzeiten schafft, ne?
Genau, ja.
Das ist ja wirklich spannend, ja.
Und die Dinger dann noch nicht abgestürzt sind oder so. Aber ja, zum Zeitpunkt der Session, ich glaube, das war 2017, da schien das der Ist-Zustand auf jeden Fall zu sein dort. Ja, und dann haben wir noch mal auf den Planeten geschaut, ob da irgendwas lebt. Da kamen aber nur so kleine Tierchen raus. Hier so eine Art Wurm, ganz klein. Und da war halt spannend, dass der eine Art Panzer hatte, so eine Art ineinander geschobenes Exoskelett. Und das diente wohl dazu, dass wenn quasi der Tag anbricht, diese lange Hitze, dass die sich in ihrem Panzer zurückziehen und eine Art Sommerschlaf halten. Also dass sie da nicht verbrennen und ja, später dann halt wieder rauskommen. Ist ja auch mal ein interessantes Ökosystem. Und dann kamen dann noch diese Dinger hier, die sind auch winzig klein, ja, wie eine Art Pflanze oder Pilz, was da auf dem Boden war. Und ja, aber sonst, also es sind die beiden auffälligsten Lebensformen, die da wahrgenommen wurden. Ja, aber jetzt nichts Spezielles eigentlich. Also interessanter waren eher die verunglückten Außerirdischen, die da im Orbit schweben.
Ja, kein Wunder, dass das Bewusstsein sich dann sowas Spannendes sucht, ne? Ich fand ja auch
Ja.
den beim Stromboli die Ferieninsel anscheinend interessanter als den ausbrechenden Vulkan.
Das ist mal spannend zu sehen. Also dieses Vulkan-Target, das kriegen viele Viewer immer bei ihren frühen Sessions. Und ja, auch wie verschiedene Viewer darauf reagieren, von der Affinität her. Also manche sehen direkt, da ist was Heißes, Rotes, Gelbes und gehen direkt daran, oh, spannend, muss ich mal anfassen und so. Einer hat sich sogar mal reingelegt, weil er es irgendwie angenehm fand. Und andere, die schauen komplett weg erstmal von dem Vulkanausbruch und ja, schauen übers Meer oder das Grünzeug, was da in der Nähe ist, oder
Genau.
wie es bei dir war, erstmal unten so diese Feriendorf
Dünenlandschaft, ne, hatte ich genau, ja.
mit Hotel und so, gibt es ja da alles. Und ja, gibt es auch drastischer. Also früher hat man tatsächlich mal als Übungstarget, jetzt nicht bei uns, das waren noch die Amerikaner. Ich finde es ein bisschen zu krass für Neulinge. Die haben tatsächlich diesen Atomtest im Bikini-Atoll als Übungstarget gehabt. Und da war es dann genau wie bei dir. Viele Viewer, weil es halt noch viel traumatischer ist als ein kleiner Vulkanausbruch, viele Viewer haben einfach eine Strandlandschaft mit Palmen und Meer beschrieben, haben aber nichts von dem Atompilz gesagt. Ja, und dann hat man mal so eine Bewegungsanweisung gemacht, so nach dem Motto, dreh dich mal um 180 Grad. Ja, und plötzlich total erschrocken, da ist ein Lichtblitz und Feuer und Rauch und stickige, heiße Luft und gefährlich und tödlich und alles. Und ja, das Unterbewusstsein wollte zuerst nicht dahin schauen. Haben sich zuerst das Angenehme angeschaut. Und das kann halt oft passieren.
Ja, das Bewusstsein macht da sein eigenes Ding so ein bisschen, ne? Das ist auch
Genau.
super interessant.
Ja.
Genau, jetzt gibt es ja, jetzt haben wir schon unglaublich viele unterschiedliche Motive und Wesenheiten, was ja für eine wahnsinnige Komplexität einfach mal spricht, ne? Auch an Motiven, auch Motive, die wir vielleicht gar nicht verstehen mögen, Motive, die wir vielleicht ein bisschen verstehen können. Jetzt ist ja eine gängige Theorie, die mehr und mehr diskutiert wird, eben, dass wir da etwas wahrnehmen oder vielleicht einen Teil des Phänomens wahrnehmen, den wir gar nicht voll erfassen können. Und dass deswegen auch zu erklären ist, warum unterschiedliche Leute verschiedene Dinge sehen. Manche schauen an den Himmel, der eine sieht es, der andere nicht. Warum früher vielleicht eher Fabelwesen gesehen wurden, göttliche Gestalten, Engelwesen und so weiter. Und wir heute eher so Raumfahrtszenarien sehen, ne? Eben Leute in so Space-Anzügen und so. Ja, was hältst du von dieser Theorie? Kann das alles erklären, was ihr geviewt habt oder ein Teil davon? Wie ist da deine Einschätzung zu?
Also ich denke auf jeden Fall, dass es da einen multidimensionalen Aspekt gibt. Also dass das Gesehene auch mit dem Bewusstsein des des Zeugen sozusagen interagiert. Gibt es ja Fälle, wo drei verschiedene Zeugen eigentlich dasselbe gesehen haben, aber es jeder hat es auf drei verschiedene Arten komplett anders beschrieben. Der eine sah ein Licht, der andere sah eine Flugscheibe, der nächste sah irgendwie, keine Ahnung, Meteoriten oder so. Mhm. Also es scheint schon eine Interaktion dort zu geben. Und auch diese Sachen mit Elfen und Naturgeistern und so weiter. Also ich denke jetzt nicht, dass das alles einfach nur verwechselte Außerirdische waren. Ich denke, es gibt auch diese Elementarwesen. So haben wir auch schon genug drauf geviewt. Mhm. Aber es ist viel verwebter, viel multidimensionaler, als man sich das so vorstellt. Also auch die meisten Wesen von diesen UFO-Besatzungen, die wir geviewt haben, die wirkten halt auch so, als würden die in verschiedenen Ebenen wahrnehmen. Mhm. Im Gegensatz zu uns. Ich meine, die haben ja die Viewer auch bemerkt. Und es gibt aber auch, also wir hatten auch ein paar, die waren ganz normal wie Menschen, die haben es nicht gemerkt, wenn man da reingeviewt hat. Also die waren auch von der Ausstrahlung her und ja vom Sozialen her wirkten eigentlich sehr menschlich, nur dass sie halt ein bisschen anders aussahen. Mhm. Und ja, also ich denke, es gibt alles. Es gibt die Naturelemente, Naturgeister und Ähnliches. Es gibt natürlich die Spukphänomene. Das muss eigentlich ein riesen Ökosystem sein, auch in den anderen Ebenen. Und dann gibt's diese Nuts and Bolts Infos, also ja, die metallischen Flugscheiben und Dreiecke und Ähnliches. Und ich denke, man kann es nicht wirklich auf eine Sache münzen. Das hört man in solchen Diskussionen immer wieder mal in der UFO-Szene. Da streitet man sich darum, nee, die sind physisch. Und der andere sagt dann, nee, das sind nur Energiekugeln oder sowas. Mhm. Ich denke, es ist alles.
Ja.
Also da ist sehr viel unterwegs.
Ich denke, das ist auch die vernünftigste Arbeitshypothese und die Ergebnisse aus dem Remote Viewing scheinen das zu bestätigen, dass wir wirklich unfassbar viele verschiedene Technologien, verschiedene Motive, verschiedene Wesen, Raumfahrer, eventuell Zeitreisende, multidimensionale Aspekt ist mit drin und dass wir eben nicht sagen können, das Phänomen hat ganz klar jetzt diesen Ursprung oder es ist entweder außerirdisch oder multidimensionale oder Zeitreisende. Das ist wahrscheinlich am Ende Quatsch, oder?
Also McMonagall, einer der besten Viewer der Welt, der sagt immer, vielleicht sind wir die Außerirdischen. Es kann sein, dass es nämlich Wesen gibt, die wir als Außerirdische quasi fehlinterpretieren, die aber eigentlich schon viel länger hier sind als wir. Mhm. Gibt es ja von den Hopis auch diese Erzählungen von den Ameisenmenschen. Mhm. Also die Hopis sprechen ja auch von einer Katastrophe und diese Ameisenmenschen haben die quasi ja doch über längere Zeit mit unter die Erde geholt und ja die sozusagen gerettet. Und dann gibt es natürlich das ganze Erdstall-Thema. Falls du die Forschungen vom Dr. Kusch kennst, da ist ja auch die Rede von verschiedenen unterirdischen Spezies. Eine davon soll sogar reptiloid aussehen. Und andere, da könnten diese ganzen Zwergenmärchen herkommen, also Bergbauzwerge und so weiter. Mhm. Und also da fängt man gerade erst an, eine völlig neue Ebene dieser Diskussion zu finden. Mhm. Das ist im Prinzip auch, also ich glaube jetzt nicht an die komplett hohle Erde. Mhm. Das haben wir auch geviewt, aber ich denke, es gibt große Hohlräume in der Erdkruste, wo man mit der entsprechenden Technologie oder biologischen Anpassung durchaus überleben könnte. Mhm. Also ich denke, es ist auch ein technologisches Ding. Und dass die eigentlich auch schon immer koexistiert haben oder vielleicht schon vor der Menschheit im Sinne von Homo sapiens schon existiert haben und dass es auch mal Kontakt zwischendurch gab. Mhm. Also zumindest im begrenzten Rahmen oder ja zur Zeit der Hopi oder noch länger, dass hier durchaus verschiedene Spezies koexistiert haben. Nur das ist halt alles, ja, verschüttet worden, im wahrsten
Das
Sinne
würde
des
auch
Wortes.
wieder, es gibt ja diese Tiefsee-Connection, ne? Also was wissen wir eigentlich über die Tiefsee, ne? Im Grunde nicht viel. Also da wäre natürlich ein prima Ort, um Basen zu errichten, Basen zu haben. Bestimmte Gebirgszüge werden ja auch immer wieder mit der Sichtung von diesen UFOs oder UAPs in Verbindung gebracht, ne? Auch da ist ja denkbar, dass da irgendwie, ich meine, wir kennen das ja von Star Trek, ne? Irgendwie Tarnvorrichtungen drüber und dann eine
Genau.
Forschungsstation da rein. Das ist nicht undenkbar, auf jeden Fall.
So, Sozialstudien einfach mal beobachten. Ja, also es kann auch gut sein, dass es Menschen gibt oder halt so Wesen gibt, die inkognito hier unterwegs sind oder vielleicht auch genetisch so ähnlich sind, dass sie gar keine Maskierung brauchen oder so, sondern einfach Menschen halt von einer anderen Zivilisation. Also das Muster, das scheint ja doch recht weit verbreitet zu sein. Und ja, jetzt diese ganze Untergrundgeschichte auch noch mit den unterirdischen Spezies unter Wasser. Also gibt es ja die Usos, unbekannte Seeobjekte, aber zählt ja auch zu UAP schon. Gab es ja dieses Video, was da veröffentlicht wurde, wo eins von diesen Dingern auch ins Wasser geht und so. Und ja, Tic-Tac-UFO ist ja auch so ein Schlagwort, was da rumgegeistert ist. Und
Gibt es da eine
ja,
Session eigentlich drauf? Ist dir da was bekannt?
unsererseits noch nicht. Also ich habe mal jetzt von den Amerikanern irgendwas gelesen. Da war, glaube ich, das Fazit, dass die eigentlich auch wieder eine Spezies sind, die eigentlich schon viel länger hier sind als wir. Also eigentlich auch Erdlinge sind, nur sich halt, also entweder Phasen verschoben sind meistens, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können, oder halt ja unterirdisch leben oder in der Tiefsee und so. Gibt es ja immer so diesen schönen Ausdruck, wir wissen mehr über die Oberfläche des Mondes als über die Tiefsee oder das, was in der Erdkruste ist. Und ja, das stimmt wohl so auch. Obwohl der Mond sicherlich auch noch ein paar Geheimnisse
Würde
bereithält.
ich mir auch vorstellen, ja.
Aber die sind dann gut versteckt.
Das heißt, im Prinzip leben wir ja in einer unglaublich spannenden Zeit, ne, wo sich diese ganzen Perspektiven, Möglichkeiten, Dinge für uns öffnen. Zwei Dinge nämlich dazu interessieren, vielleicht so ein bisschen, um das Ganze rund zu machen. Gibt es Erkenntnisse aus euren Remote Viewings oder die dir vielleicht bekannt sind, wie die Menschheit eben, also wenn es wirklich kompletter Mainstream wird, dass wir eben nicht allein sind, dass wir nicht irgendwann mit Hilfe eines Signals die Außerirdischen entdecken, sondern dass sie längst hier sind, wir interagieren und so weiter. Wie die Menschheit darauf reagiert, gibt es da so Ideen dazu?
Ich glaube, wir haben da jetzt nichts geviewt, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist dann aufgrund vieler verschiedener Indizien eh schon klar, dass es so ist und dass es dann gar kein so großer Schock mehr sein wird. Also es bestätigt sich eigentlich nur etwas aus vielen Indizien heraus. Also ähnlich haben wir es auch mit den Pyramiden geviewt, dass bevor da wirklich 100% im Mainstream ankommt, nee, das waren keine Pharaonengräber, dass vorher so viele Indizien sich schon verbreitet haben, dass es kein großer Schock mehr sein wird. Und ja, bei den Außerirdischen werden wir sehen. Also ich denke tatsächlich, man wird so langsam dran gewöhnt.
Ja.
Ich meine, es läuft
Und
ja eh schon auf ganz großem Stil.
es ist jetzt für uns beide, ich glaube, wir sind beide schon viele Jahrzehnte an dem Thema irgendwo dran und interessieren uns dafür, wissen natürlich, dass es auch viel Desinformation gibt, aber eben auch irgendwo in einen wahren Kern. Und deswegen ist für uns vielleicht nicht mehr so der ganz große Schock, aber ja, der Mainstream wird sich da jetzt zunehmend dran gewöhnen müssen, dass da doch weit mehr möglich ist und vermutlich Stand der Dinge ist, als wir so über Jahre erzählt bekommen haben, ne?
Vor allem, es kommt einfach nur darauf an, wie viel und intensiv man sich mit sowas beschäftigt und auch Selbsterfahrung hat. Also nicht nur, ich sag mal, 30 Jahre lang Theorie hat oder Bücher liest, sondern auch Dinge erlebt. Zum Beispiel durch das Remote Viewing, dass man ja so eine außersinnliche Erfahrung mal macht oder eben auch eigene Sichtungen hat oder wie die Leute, die tatsächlich diese Entführungen regelmäßig erleben. Ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Also die Person, die ich da kenne, ist da auch sehr zwiegespalten. Ist manchmal Fluch und Segen. Ja, dass man tatsächlich auch durch das Erleben dieser Phänomene, das ist immer eigentlich trivialer wird, alltagsmäßig. Das ist ja bei uns inzwischen so. Also ich mache das hauptberuflich und Das macht man genauso, wie jemand anders eine Mauer aufschichtet oder irgendwelche Pakete ausliefert oder so. Das wird ganz normal mit der Zeit.
Ja,
Ich
und ich glaube.
denke, ja, also was heute so abgefahren gilt, das wird immer mehr Mainstream werden. Also wir stehen vor ganz großen Paradigmenwechseln. Das merken wir gerade seit den 2020ern in jedem Bereich. Und auch wenn man sich in der Forschung umschaut, es kommt vieles an die Oberfläche, es muss vieles neu überdacht werden. Es ist leider auch viel Korruption und alles. Oder akademische Stuhlverteidigung statt aufrichtige Forschung. Narrativbewahrung natürlich, ganz stark. Und ja, da sind wir eben gerade in so einem Paradigmenwechsel. Und das geht schrittweise. Also, wo du auch hinschaust, sei es Bewusstsein, sei es Medizin, sei es das außerirdische Thema, auch jetzt Archäologie kommt immer mehr. Hat ja sicherlich auch Gründe, warum Leute wie Hancock und so stark bekämpft werden. Also denen unterstellt man ja absurdeste Sachen teilweise. Auch irgendwie so, wie heißt das, White Supremacists, also
Ja,
weiße
dass das
Rassisten.
irgendwelche rassistischen Hintergründe hätte, das ist natürlich eine
Genau.
absolute Totschlagkeule, ne, wo es gar nicht mehr um Argumente geht, sondern wirklich nur um jemand zu diskreditieren, ne, das
Genau,
ist
und dann
plump,
wissen
ja.
diese Kritiker nicht mal, dass er mit einer Tamil-Frau verheiratet ist, der eigentlich eine
Ja.
sehr farbenfrohe Familie hat. Völlig absurd eigentlich.
Ja.
Und ja, jedenfalls, genau, also da sieht man es auch. Ich weiß nicht, ob du schon mal, ist jetzt ein bisschen abseitig vom Thema, aber vielleicht schließt sich der Kreis dort auch. Da gibt es jetzt Forschungen von diesen Hartsteingefäßen, also aus Ägypten, so Vasen und Schüsseln aus Granit und teils noch härterem Gestein, Korund und sowas. Und die hat man jetzt tatsächlich mal vermessen, und zwar Privatforscher, die halt Luftfahrtingenieure kennen, die Präzisionsinstrumente haben. Die haben dann von privaten Sammlern, also die solche Objekte quasi teilweise seit Generationen schon im Familienbesitz haben, weil die irgendwann mal aus Ägypten ausgeschafft wurden, hat man das jetzt vermessen mit Hochpräzisionsinstrumenten. Da kam raus, dass diese Gefäße eine dermaßen Präzision haben, dass man es nur mit einer computergesteuerten Diamantfräse oder ähnliches herstellen könnte. Also es ist absolut unmöglich, die per Handarbeit herzustellen. Also schon gar nicht mit den Werkzeugen, die man da postuliert. Und ja, das kommt jetzt immer mehr raus. Die hatten erstmal nur eine Vase, die war dann hochpräzise. Da kann man ja noch sagen, okay, irgendein komischer Zufall, dass die einfach perfekt ist. Und jetzt haben die inzwischen von vielen Spendern auch oder ja, Sammlern ausgeliehen bekommen, weitere Gefäße. Und die zeigen sich alle so präzise. Davon liegen auch noch 40.000 Stück zertrümmert unter der Stufenpyramide, also von diesen Hartsteingefäßen. Sieht man auch richtig so die Werkzeugspuren dran, also perfekte Kreise und alles. Ja, und das deutet ja eigentlich darauf hin, dass die Lehrmeinung, wie sie bisher war, von der Technikevolution her, das kann eigentlich nicht sein, weil das sind die ältesten Objekte, die man teilweise gefunden hat. Danach kamen nur ja unsymmetrische Töpferware, sage ich mal. Obwohl die dann auch irgendwann sehr gut geworden ist, aber eben nicht auf dem, also wenn ich es richtig im Kopf habe, die Präzision von diesen Vasen ist die Hälfte des Durchmessers eines menschlichen Haars. Und das schafft man nicht per Handarbeit. Kann man jahrzehntelang an so einem Ding rumpolieren, schafft man nicht.
Ich weiß noch, dass so, das ist auch schon 15, 20 Jahre her, da war es immer so, eigentlich ist das Ältere so, dass das technologisch viel weiter fortgeschrittene, also Puma Punku ist zum Beispiel ja viel älter
Genau, ja.
als der Rest in der Umgebung. Und selbst die Ureinwohner haben keine Idee, wer das Ding dahingestellt hat, zum Beispiel, ne? Und jetzt hat das natürlich Graham Hancock mit seiner Theorie so ein bisschen versucht zu erklären. Von daher, die muss ja auch nicht eins zu eins genauso stimmen, aber zumindest, dass wir eine Idee davon haben, dass wir darüber weiter, ne, das anhand mit Beweisen auch vielleicht füllen können. Also ich finde, der Gedanke muss erlaubt sein und der muss auch zu diskutieren sein. Ich weiß gar nicht, warum man sich da so gegen wehrt, ne? Oder ich habe vielleicht eine Ahnung, aber ich finde es einfach blöd,
Ja,
blödsinnig.
gibt es verschiedene Gründe, aber grob gesagt, Narrativbewahrung.
Ja, und wenn
Und
man das ganz klar eins zu eins mit Beweisen entkräften kann, dann sollte man es tun, ne? Und nicht irgendwie mit
Und sie
Schmutz
tun es ja.
werfen, genau, sondern wirklich mit Beweisen kommen. Das wäre doch
Genau,
schön.
also das wäre eigentlich schon seit über 100 Jahren die Aufgabe der Archäologie gewesen, also der Akademiker sozusagen, diese Dinger mal zu vermessen. Es gab einzelne Leute, die haben das schon früher gemacht, wie Flinders Petrie. Der hat das halt mit mit den Methoden gemacht, die er vor 120 Jahren oder so zur Verfügung hatte.
Mhm.
Und selbst der war schon erstaunt. Aber das war immer so ein Nischenthema, weil man sich einfach nicht vorstellen wollte, okay, da war eine höher entwickelte Kultur vorher. Teils, also eine dieser Vasen hat man sogar in einem Grab gefunden. Und das Skelett daneben, weil das war 14.000 Jahre alt. Und solche Funde sind das dann halt. Und da schließt sich natürlich wieder der Kreis. Wenn es mal eine technisch höher entwickelte Zivilisation gab, was hatte das dann wieder mit Außerirdischen zu tun? Gab es da vielleicht sogar Kontakte oder diplomatische Beziehungen oder Verbände? Und da schließt sich der Kreis des Themas eigentlich wieder.
Hm.
Also es ist Vergangenheit und Zukunft im Jetzt sozusagen.
Ja.
Und jetzt bricht das gerade alles auf.
Ja, unglaublich spannend und ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden hier ohne Probleme weiterreden. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich muss leider in den nächsten 10 Minuten weg. Deswegen lass uns an dieser Stelle kurz darüber sprechen. Du hattest das auf einem anderen Podcast erzählt. Es geht darum, ein Remote-Viewing-Netzwerk auch aufzubauen, also dass mehr Leute zusammenarbeiten können, auch an unterschiedlichen Plätzen. Willst du darüber vielleicht kurz was sagen?
Genau, also wir arbeiten gerade daran, ja, mehr Viewer zu vernetzen, also gerade die, die auch schon sehr viel Erfahrung haben, dass man einfach auch Produktivität steigern kann. Zum einen natürlich für Rechercheaufträge und Ähnliches, zum anderen aber auch, dass man genau diese Themen, die wir heute besprochen haben, dass man das noch viel detaillierter erforschen kann, weil es gibt Aspekte darin, haben wir heute einiges auch gesehen, da wünscht man sich direkt nach der Session, oh, das sollte man sich nochmal anschauen und das nochmal vertiefen. Und da ist noch eine Wissenslücke. Aber man kann nicht einfach jeden Tag mit irgendeinem Profi-Viewer da rangehen. Und selber machen kann man es auch nur bedingt. Also es darf nicht frontloaded sein, dass man halt, es muss verblindet sein. Und deshalb dieses Remote-Viewer-Netzwerk, weil wir haben festgestellt, es gibt im deutschsprachigen Raum viele sehr gute Remote-Viewer, die sich untereinander überhaupt nicht kennen, weil sich immer so Grüppchen bilden überall. Das war bisher immer so das Problem. Und da wollen wir halt eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass man ja sich da vernetzen kann, dass man sich da kennenlernt und dass ja das alles auch viel produktiver wird. Und auch wirklich für die komplexere Forschung dann auch taugt.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass ich da auch mal ein bisschen Zeit auftun kann, um mich da einzuklinken. Das wäre auf jeden Fall cool. Wo können sich die Leute, die jetzt interessiert sind, Remote Viewing zu lernen, vielleicht Teil dieses Netzwerks zu werden, wo können die sich da was zu anschauen?
Genau, also in meinem Blog zum Beispiel, signallinie.info. Da wird dann auch, also wenn wir sozusagen das Frontend fertig haben, wird man da unter anderem auf dieser Seite auch über das Netzwerk was finden. Dann gibt es noch die Kollegen von Into the Matrix, Timo und Marie. Haben wir auch schon einige gemeinsame Projekte in letzter Zeit. Und die machen da auch mit. Man wird es einfach bei jedem Anbieter, der mitmachen möchte, wird man es irgendwann auf der Website finden. So Kontaktmöglichkeiten, wie trete ich mit anderen Viewern in Verbindung, dass man sich da einfach organisieren kann. Das Ganze ist halt auch dezentral gedacht, also keine gemeinsame Anlaufstelle, wo sich dann alle bündeln, sondern dass jeder quasi das so zur Verfügung stellt und man einfach in Kontakt miteinander kommt. So ist das gedacht.
Ja, klingt super und macht auf jeden Fall Lust. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann da eines Tages auch mal ein bisschen reinschnuppern. Und ja, an alle, die das jetzt gesehen, gehört haben, bleibt neugierig, bleibt undogmatisch und es wird eine spannende Zukunft hoffentlich werden. Stefan, ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken für deine Zeit und für die spannenden Informationen. Und überlass dir das Schlusswort, wenn du magst.
Ja, danke. Kann ich mich nur anschließen, was du gesagt hast. Also auf jeden Fall ganz wichtig ist immer Selbsterfahrung. Ist gut, wenn man viel gelesen hat. Ich habe selber viele Bücher da hinten drin, gerade über Remote Viewing. Aber dann auch in die Praxis gehen und es selbst erleben und auch quasi aus erster Hand forschen.
Ja,
das ist das Wichtige dabei, dass man nicht stagniert, sondern tatsächlich selber proaktiv dabei ist.
Absolut. In diesem Sinne, Stefan, einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich, dich hoffentlich demnächst doch mal wieder zu begrüßen auf meinem Podcast.
Gerne.
Mach's gut. Klar.
Schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, tschüss. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.